Herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf dem Investorenausbildungspodcast. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist.
So, herzlich willkommen, liebe Zuseher. Herzlich willkommen, unser heutiger Gast, Florian Günther. Ich freue mich, dass du da bist. Ich darf dich kurz einführen. Viele kennen dich ja wahrscheinlich, aber du bist studierter Bankkaufmann. Du hast bereits in jungen Jahren, ich glaube, du bist jetzt um die Mitte 30, aber du tust schon relativ lange, beschäftigst du dich mit der ganzen Finanzwelt, bist also sehr erfolgreicher Fondsmanager. Du hast eine eigene Vermögensverwaltung, habe ich recherchiert. Du hast, glaube ich, selbst auch 25 Immobilien, was für die Zuseher bei uns natürlich besonders interessant ist. Ich habe natürlich auch viele Investoren hier, die zuschauen und viele, die sich mit dem Thema Immobilien auseinandersetzen. Und du schreibst auf deiner Seite auch, das Schöne an den Immobilien ist, dass jeden Monat Geld aus den eigenen Investments kommt. Das gilt natürlich nicht nur für die Immobilien, aber da besonders. Und ja, wir haben ein gemeinsames Ziel, haben wir jetzt in der Vorbesprechung auch nochmal so klar herauskristallisiert. Wir möchten Menschen gerne zur finanziellen Freiheit verhelfen. Und ich sage immer, der erste Schritt, um überhaupt finanziell frei werden zu können, ist das Thema finanzielle Bildung. Und ich glaube, das fehlt ja in unseren Breiten, also zumindest in den Schulen wird es nicht gelehrt. Leider Gottes. Und ich glaube, das treibt uns beide. Und das Schöne ist natürlich, dass du bist Aktienspezialist und hast viele Qualitäten. Aber wie gesagt, du kommst aus dem Bankensektor und du bist auch ein Kenner, würde ich sagen, der finanziellen Situation da draußen. Wirst immer wieder als Experte gerne befragt. Und das finde ich immer besonders spannend, mich mit solchen Menschen auszutauschen, die sich ähnliche Gedanken machen, wie man sich selbst macht. Also nochmal herzlich willkommen.
Vielen Dank, lieber Paul, für die Einladung und vor allem für die einleitenden Worte auch. Ich muss aber auch sagen, ich verfolge dich schon sehr, sehr lange, weil ich habe zwar 25 Immobilien, aber das hat damals, muss ich ganz offen zugeben, nichts mit Können zu tun. Das ist ja ganz anders bei dir, sondern es war eher Glück. Wir haben gerade miteinander auch besprochen. Die erste Immobilie habe ich mir noch selbst als Bankkaufmann, das waren eine meiner letzten Taten, vor 12, also über 10 Jahren schon selbst verkauft, um die Provision zu sparen, weil damals war das alles noch gar nicht so. Das hat sich alles erst in den letzten 10 Jahren entwickelt. Und und man muss ehrlicherweise auch dazu sagen, Paul, das weißt du ja auch, vor 10 Jahren oder vor 12 Jahren, da war die Situation noch ganz anders. Da waren die Zinsen sogar niedriger als heute. Jetzt waren wir mal zeitlang die ganze Zeit bei Null, aber die Kaufpreise waren natürlich extrem niedrig und du konntest eigentlich fast nichts falsch machen. Also das war reines Glück, das muss ich dir vorneweg geben.
Das ist die Demut der Erfolgreichen. So, sehr schön. Ja, also lass uns vielleicht auch gleich mit Immobilien starten. Also wir haben heute viele spannende Themen. Wir werden über Bankencrash, Bankrun und solche Sachen auch reden, über die Gewitterwolken, die da draußen aufziehen und aber auch was kommen kann, was kommen wird und was das dann im Nachgang für unsere Wirtschaft vielleicht auch wieder Positives bedeutet. Also wir sind ja grundsätzlich sehr positiv denkende Menschen. Nichtsdestotrotz muss man, wenn es Unwetterwarnung gibt, auch vorsichtig sein und muss sich schützen. Ja. Also nicht, wenn der Hurricane naht, draußen rumlaufen, das macht wenig Sinn und so tun, als wäre nichts. Fangen wir an. Gemeinsames Thema Immobilien. Vielleicht gleich, weil du gesagt hast, du hast Immobilien in Deutschland. Starten wir doch gleich mal mit dem Immobilienstandort Deutschland. Mhm. Wir haben in Deutschland, provokant ein bisschen von mir, aber einen Kinderbuchautor, der die Wirtschaft lenkt und Gesetze erlässt, die also für Immobilieninvestoren nicht so freundlich sind.
Ja.
CO2-Steuer und vieles, vieles mehr. Reden wir doch darüber mal.
Herzlich willkommen zu diesem Geheimtreffen. Als ich der Crash kommt schrieb, 2006, da habe ich eins nicht bedacht. Also, da kam mir dann punktgenau. Was ich aber nicht gesehen habe, war A, wie sehr Europa von dieser amerikanischen Immobilienblase schon mit infiziert war und B, wie stark schon 2008 die Staaten mit staatswirtschaftlichen Maßnahmen eingegriffen haben, um das Ganze noch weiter zu transportieren, um diesen Crash quasi nicht auf die Wirtschaft sich ausweiten zu lassen. Und das ist dann eben 2011 mit der Eurokrise weitergegangen. Und dann haben wir Krisen über Krisen gehabt.
Wie siehst du denn da die Situation? hat es da ein bisschen Rückzieher gegeben zu den ursprünglichen Plänen. Die Menschen sind da sehr verunsichert, also gerade die Immobilienbesitzer sind sehr verunsichert.
Also wenn wir über Immobilien sprechen, dann glaube ich, muss man immer zwei Sachen betrachten. Das eine ist der Eigennutzer. Da sind ja viele emotionale Themen und da geht es um das Eigenheim und die Familienentwicklung. Und das andere sind die Investoren, die Geldanleger. Und bei den Investoren war es ja die letzten Jahre Ergmade Wiesen, auf Deutsch gesagt. Ja, also war eine super Situation, weil du nach Abzug der Zinsen und nach allem eigentlich immer noch so ein ganz klein bisschen übrig hattest. Ja, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Aber ein guter Investor hat es schon hinbekommen und das ist auch immer das Ziel, einen positiven Cashflow hinzubekommen. Das wissen ja deine Schüler besser als ich. Ja. Und das ist jetzt gerade, oder was heißt jetzt gerade, die letzten 2 Jahre nicht mehr möglich. Bitte, Paul, wenn du da was hinbekommen hast. Also ich habe das nichts mehr hinbekommen.
Also nicht in Deutschland, ja, okay.
Nicht in Deutschland, genau. Und das ist auch jetzt nicht möglich. Also wir geben das Video gerade Ende August in die Produktion sozusagen. Es ist immer noch nicht möglich und das ist eben das ganz, ganz große Problem. Die Zinsen sind noch hoch. Die Kaufpreise haben sich nicht viel verändert, in manchen Regionen schon stärker, aber das sind die Regionen, wo du am besten gar nichts kaufen solltest, weil da nichts los ist. Und ja, die Frage ist, wie tief werden jetzt Zinsen fallen? Der erste Schritt ist ja schon von der EZB gekommen. Ich fürchte, dass es nicht so tief geht, wie der eine oder andere hofft. Und die andere Seite ist ja, Paul, die Mieten sind ja schon stark gestiegen. Ja, und das wird wahrscheinlich schon noch weitergehen. Das heißt, wir werden schon irgendwo so einen Boden finden, so eine Talsohle, wo die Preise jetzt halt nicht mehr stärker fallen, einfach weil die Ertragssituation, also Stichwort Mieten, so gut ist. Aber, und das ist das, womit ich mich mittlerweile viel mehr beschäftige, das ist der ganz lange Blick. Und da muss man einfach sagen, Deutschland vergreist. Das ist leider so. Es hört sich komisch an, weil als ich noch zur Schule ging, hieß immer 80 Millionen Deutsche, heute sind wir 85 Millionen. Aber wir sind ehrlicherweise keine 85 Millionen Deutsche mehr, sondern wir sind 80 Millionen oder 79 Millionen Deutsche und 6 Millionen Zuwanderer. Und bitte, das hat hier nichts mit Bewertung zu tun. Ja, das sind Menschen, die teilweise vor Kriegssituationen flüchten oder was auch immer. Also bitte, wir wollen hier nicht werten. Aber Fakt ist, Deutschland vergreist. Und ich glaube nicht, dass, wenn auch die Politik, gehen wir nochmal zu Habeck zurück, wenn die sich länger halten möchte, dann muss sie eigentlich vor, wie soll ich das jetzt sagen, ohne mich in irgendwelche Richtungen zu bewegen, vor ungeschützter Zuzug, du weißt, was ich meine,
ja.
Da muss die Politik einschreiten, weil ansonsten werden wir eine andere Politik bekommen. Dann würde es sehr rigide sein. Ja, also dann werden die Grenzen dicht gemacht, bin ich der Meinung. Und dann auch dann wird es spannend. Also ich glaube, dass dieser Standort Deutschland große Probleme bekommen wird. Und deswegen habe ich dann wirklich auch so mit meinen eigenen Immobilien, die habe ich zwar günstig gekauft, das ist okay, aber ob das langfristig dann sich im Preis entwickeln wird, das weiß ich nicht. Die Mieten werden weiter steigen, da bin ich davon überzeugt. Ja. Aber da habe ich so ein bisschen mal Bauchschmerzen. Und das wollte ich dich eben auch fragen. Ich habe, wie siehst du es? Also bin ich da völlig falsch oder sagst also du,
ich glaube, du liegst da schon richtig. Also die Mieten steigen überall auf der Welt oder sagen wir so in den Top-Lagen. Ne? Ja. Also egal, ob ich mir jetzt London anschaue oder Paris oder ob ich mir jetzt anschaue Wien oder ob ich mir jetzt anschaue hier auf Mallorca. Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eine Wohnung direkt erste Meereslinie, so 150 Quadratmeter. Da war die Miete letztes Jahr noch irgendwo bei 3.600. Wir haben die jetzt um 5.000 gerade neu vermietet, weil ich so viele Anfragen hatte. Ich konnte mir es aussuchen. Ja. Also und das ist schon Wahnsinn, ne? Binnen eines Jahres. Natürlich ist es hier zum Beispiel auf Mallorca schon so, dadurch, dass wir 50 Nationalitäten haben, die hier Geschäfte machen, steigen die Preise weiter in den Top-Lagen. Und wir konzentrieren uns auch da wieder in Krisenzeiten, sage ich, ist das auch sehr wichtig, auf die absoluten Top-Lagen. Also A-Lagen oder künftige A-Lagen, wenn sozusagen die alten A-Lagen alle wegvermietet oder weggekauft sind. Und so ähnlich sollte man es auch, egal wo man gerade unterwegs ist, machen. Nur man muss halt gerade in Krisenzeiten auch schauen, wie dick die Immobilienuhr. Die kann also zu unterschiedlichen Zeitpunkten an unterschiedlichen Plätzen der Welt eben, hat mit politischen Entwicklungen zu tun, mit der jeweiligen Regierung und so weiter und so fort. Also nicht immer ist es überall gleich gut oder gleich schlecht, sage ich, mit Immobilien zu haben. Und da muss man ein bisschen die Augen offen halten. Aber Immobilienstandort Deutschland sehe ich ähnlich wie du. Also in den A-Lagen sind tatsächlich die Preise nicht so gefallen, wie es notwendig wäre, damit es die Zinsen kompensiert und wieder für Investoren interessant ist. Natürlich gibt es weniger Finanzierungsmöglichkeiten. Viele sind in der Abwartehaltung und warten einfach, fällt es noch weiter, weil viele haben ja auch Zinsbindungen, die trotzdem die nächsten 1, 2, 3 Jahre auslaufen. Das heißt, da muss irgendwas passieren. Es wird mehr am Markt kommen. Und es wandern natürlich auch Investoren ins Ausland ab. Das darf man auch nicht vergessen. Also da sind viele Entwicklungen, die zu beobachten sind die nächste Zeit. Und wir haben ja nicht nur im Moment in Deutschland schwierige Zeiten bei Immobilien, sondern wenn ich USA anschaue, Thema Gewerbeimmobilien ist ein ganz, ganz großes Thema, was von der Mehrheit der Leute gar nicht, glaube ich, so beobachtet wird. Aber da könnte uns ja die nächste Riesenkrise blühen. Und ich glaube, vieles wird natürlich auch wahrscheinlich am Rande mit der US-Wahl oder auch da ist ein Thema, wo wir uns noch unterhalten werden. Aber steigen wir mal vielleicht ein direkt bei den Gewerbeimmobilien. Du selbst beschäftigst dich ja mit dem Thema. Ich habe das mitbekommen. Du hast mal in irgendeinem Interview auch vor einiger Zeit diese Moody's-Studie zitiert, wo halt sehr, sehr viel deutsche Banken, also Pfandbriefbank, Deutsche Bank, Bayern LB, Arealbank und so weiter, involviert sind in Probleme. Also das heißt, wir steuern eigentlich genau wieder dahin, wo wir 2007, 2008 waren. Haben nichts aus Fehlern der Vergangenheit gelernt oder wie siehst du das?
Es ist perfide, Paul, weil man könnte ja eigentlich denken, 2007, 2018, es kam ja aus den USA und da sind ja wirklich die Banken massiv pleite gegangen. Das war ja nicht nur eine, und das war massiv. Aber auch Deutschland hat einen Aderlass hinter sich ergehen lassen müssen, wie noch nie zuvor. Commerzbank wurde teilverstaatlicht, andere wurden komplett gerettet und heute haben wir immer noch diese Schattenbanken oder diese Rettungsbanken. Also das ist alles völlig komisch. Und wieder treibt es die deutschen Gelder in die Staaten rüber und wieder in fragwürdige Projekte. Und da muss ich schon auch sagen, wo ist die Politik? Wo sind die Aufseher? Wo ist die BaFin? Das kann es doch nicht sein. Das sind unsere Gelder und es geht in die USA wieder in die letzten Malocken rein. Ja? Und ich habe auch, ich kann gerne mal meinen Bildschirm teilen, wenn du magst. Ich habe das mal ein bisschen aufbereitet, visuell. Ich glaube, das hilft auch ein bisschen.
Ja.
Weil wir glauben nämlich, Banken haben aktuell nichts zu lachen. Ich habe hier unten rechts auch unseren Freund, den Warren Buffett, mit hingegeben, denn er ist ja schon jemand, der macht sich zwar aufgrund seiner Größe den Markt selber, aber er ist extrem gut wie kein Zweiter. Mhm. Und Gewerbeimmobilien, jahrzehntelang war das richtig gut, aber dann kam Corona und das war halt ein Riesenschlag zusammen mit den hohen Zinsen. Also es sind heute Wolkenkratzer in den USA, die wurden 2019 noch für 250 Millionen US-Dollar unter den Hammer gegeben, also ganz normal verkauft, ja, das ist also eine Viertelmilliarde. So, und die sind heute verkauft worden für 60 Millionen. Das musst du dir überlegen, Paul, das sind zwei Drittel Wertabzug.
Das jetzt müssten wir eigentlich einkaufen, ne?
Ganz ehrlich, ich bin da wirklich am Überlegen, ob das nicht schlau ist, weil langfristig wird es wieder gehen. Mhm. Aber ich bin da ganz offen, das ist nicht meine Expertise. Ich kenne den US-amerikanischen Immobilienmarkt nicht. Also da müssten die Leute bitte alle bei dir sein und bleiben. Das finde ich auch gut, dass du da weltweit tätig bist. Aber das andere Problem ist ja auch...
Da hinten übrigens, ne, die Antwort auf die CBDCs, wo wir nachher noch drüber sprechen werden, das ist der Immobilien-Dollar. Ja, also ich habe da schon eine große Vision.
Ne, schau her, also genau. Das andere Problem ist ein bisschen, und da kommen wir zum Aktienmarkt ein bisschen, also Bankaktien, auch das zweigeteilt. Die lokalen Bankaktien sind regelrecht weggeschwommen, also sehr viele sind da kaputt gegangen. Das sind die großen Verwerfungen. Die großen Banken, denen geht's besser denn je, weil die eben 2007, 2008 so massiv an die Kantare genommen wurden. Die können gar nicht mehr anders, als sich wohl zu ergehen zu haben sozusagen. Mhm. Und dann ist es auch immer, und da komme ich gleich noch zu einem Beispiel, da wird ja immer gesagt, na Mensch, Flo, hör doch du auf mit deiner Bankenspinnerei. Ja, das ist doch hier in Deutschland nicht. Und wenn, dann ist es halt mal eine. Nein, das ist ein systematisches Problem. Und deswegen verkauft auch Warren Buffett Aktien wie kein zweiter. Insbesondere Bankaktien hat er jetzt auch verkauft. Er hat zwar Apple halbiert die Position, aber auch die Bankaktien. Und da möchte ich jetzt mal, weil ja oft auch, Paul, es ist ja so, die Leute aufgrund fehlender finanzieller Bildung, wo geben sie denn in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum so 90% ihr Geld hin? Das sind Sparbücher, Lebensversicherungen, Rentenversicherungen, Bausparverträge. Aber Paul, du und ich, jetzt nehme ich das vorweg, Wir kennen wahrscheinlich keinen einzigen, der vermögend wurde durch Girokonto, Sparbuch, Lebensversicherung, Rentenversicherung, Bausparverträge. Ich kenne aber ganz viele Menschen, die vermögend wurden durch Immobilien, Aktien, Kryptowährungen und auch über lange Frist hinweg Gold. Und deswegen, Leute, weil dann oft gesagt, ich kenne, habe erst gestern wieder mit jemandem telefoniert, ja, er hat sein Geld was war das, ein Flexkonto bei irgendeiner Bank. Ich hatte die nicht gekannt. Und die letzte große Bankenpleite war Kaupthing Bank in Deutschland. Das war auch im Nachzug des 2008er Bebens. Und die hatten geworben, Paul, mit 4% Festgeldzins. Und das ist doch immer so im Leben, Paul. Der am meisten oder am lautesten schreit, da ist irgendwas faul. Deswegen habe ich euch mal hier ein paar Banken mitgebracht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die schlecht sind, sondern das sind einfach Verhältnisse, die ein Stück weit so die rote Ampel angehen lassen. Ja? Das heißt jetzt nicht, ich will jetzt hier nicht sagen, NatWestbank ist schlecht. Ja? Das dürfe ich auch nicht, deswegen, aber das dürfte sich jeder sein eigenes Bild machen. Und da möchte ich mal einfach, dass
die Leute... wo einfach die Relation nicht mehr so stimmt, ne?
Richtig, genau. Also zum Beispiel schauen wir uns mal die Santander Bank aus Spanien an. Das ist die zweite Position. Die haben Kredite ausgegeben in Höhe von, und das sind jetzt halt normierte Zahlen, also geht man mal eher die absolute, die Ratio. Mehr ausgegeben, als sie eigentlich Einlagen haben. Das ist aus meiner Sicht bedenklich. Und das große Problem ist, dass ja... Die Leute, die gehen ja immer auf diese Zinsangebote zur VW-Bank, zu der Bank, zu der Bank. Die kennen ja gar nicht die Muttergesellschaft. Oft sind es Tochtergesellschaften von irgendwelchen Banken. Und das ist das große Problem. Also schauen wir mal noch weiter. Habe hier ein paar Banken auch mitgebracht aus Deutschland, England, Frankreich und aus Spanien. Denn normalerweise... Ja, ist es so, dass eine Bank, die hat schon eine relativ geringe Eigenkapitalquote von etwa 10-8%. Das würde ich sagen, das ist normal, das ist auch okay, weil deren Job ist es, mit fremdem Geld zu arbeiten. Also das gehört zu dem Geschäftsmodell, das ist so okay. Bloß was machen wir Deutschen, also wir hier, die Deutsche Bank, die hat eine Eigenkapitalquote von unter 5%. Barclays 5%, Société Générale aus Frankreich 7%. Und das sind eben auch große Brokerhäuser angeschlossen. Ja, also das heißt.
Das Spannende, wenn du jetzt über Immobilien sprichst, ne, wenn ich jetzt sage, in Deutschland war es ja vor 2 Jahren wirklich noch möglich, dass du 100 oder 110% Finanzierungen bekommen hast. Hier in Spanien, sage ich jetzt mal, wenn du auf Mallorca ohne 30% Eigenmittel zu einer Bank gehst, die schmeißen dich raus. Ja, also 30-40% ist hier normal seit der letzten Krise. Ja. Also das ist eine ganz andere Denke im Kopf der Leute auch. Ja.
Ich glaube auch, ich glaube, das muss man komplett auch nochmal anders sehen, weil, also zumindest aus meiner Wahrnehmung, sagst du bitte, wenn es falsch ist, ich glaube, dass das ein Eigenkapitalmarkt ist. Der spanische, also der mallorquinische Immobilienmarkt ist ein Eigenkapitalmarkt, weil die Leute kommen doch da nicht hin und sagen, ich will jetzt diese 10 Millionen geile Villa haben und übrigens, wo kann ich den Kredit holen? Sondern die sagen, naja, das hole ich jetzt aus dem Konto und
schieße. Wenige, richtig. Also viele machen es auch tatsächlich aus dem Bargeld heraus. Richtig.
Ist so, ne? Ja, genau.
Also, alle aber, ich würde sagen, 60% oder so. Ja. Also in den Top, bei den Top-Immobilien. Ne?
Ich will trotzdem noch mal kurz zu diesem Bildschirm zurückkehren, sozusagen, weil Paul dann ja oft gesagt wird, Mensch Flo, ne, du alter Spinner hier. Und dann heißt es ja, die Volks- und Raiffeisenbanken sind sicher, die Sparkassen sind sicher, die Sparda-Bank, also all diese Banken sind sicher. Aber es sind bereits die ersten Banken, unter Aufsicht gestellt worden. Und das hier zum Beispiel war eine Raiffeisenbank, Effenberg Bank, gut, das ist jetzt halt ein Promi, der damit involviert war, wie auch immer. Also, das sind alles auch die Quellen hinterlegt, ne? Das sind keine Spinnereien, sondern das passiert ständig. Nur kriegst du das natürlich nicht mit. So viele Banken machen damit auch keine Werbung, dass sie unter den Schutzsenkel gesetzt wurden. Ja? Und dann sagen natürlich auch wiederum andere, na Gott sei Dank gibt es ja die Einlagensicherung. Gott sei Dank gibt es die. Aber wir haben das mal hochgerechnet. Vielleicht, wenn es hochkommt, sind 1,5% deiner Gelder sicher. Das heißt ja, Merkel hat sich mal hingestellt, alle Einlagen sind sicher und dann wurde es ja dann mit diesen 100.000 Euro je Bank wurde dann gesagt. Aber wenn du das mal hochrechnest, sind von 100.000 Euro lediglich 1.500 Euro mit echtem physischem Geld hinterlegt. Das ist das ganz, ganz große Problem in der jetzigen Zeit. Und
Im Bewusstsein der Leute ist immer noch das Geld auf ihrem Konto ihr Geld. Ne? Und das ist ja tatsächlich nicht so. Also du hast ja mehr oder weniger, wenn du jetzt da einen größeren Betrag am Konto liegen hast, dann ist das ein kostenloses Darlehen, könnte man sagen, an deine Bank, aber ohne Besicherung. Ne? Die Bank gibt dir nichts ohne Besicherung, aber du darfst der Bank ohne Besicherung geben. Also wenn es da knallt, dann knallt es. Ne?
Also das Geschäftskonzept ist an sich hervorragend, was die Banken da fahren. Ne? Das ist schon gut, aber natürlich für den, der dann mit den Geschäften macht, eher schlecht. Ja. Ja. Und was ein bisschen auch jetzt, wir hatten ja schon die erste Zinssenkung, Paul, jetzt hier in Europa. Ne?
Ja.
Und jetzt wird heißt, dass das ein bisschen Druck von den Banken gibt, weil zur Herkunft vielleicht noch kurz, das wissen auch nicht die meisten Banken und auch die gesamten professionellen Geldanleger sind groß unter Druck geraten, weil 2022 die Zinsen in einem Ausmaß gestiegen sind, wie noch nie in der Wirtschaftsaufzeichnung je zuvor. Also das heißt, von der absoluten Höhe waren wir schon mehr, aber das so schnell das ging, das hat es noch nie gegeben. Und wenn Zinsen sehr stark steigen, müssen Anleihen abgewertet werden. Das ist ein Gesetz. Also das geht immer genau andersrum. Und jetzt ist es allerdings so, wenn du so eine Bank bist, dann kannst du nicht einfach dein Geld in Gold, in Aktien, in Immobilien, in Kryptowährungen anlegen, sondern das muss sicher sein. Und da gibt es genaue Regeln und Gesetze, was ist sicher und was ist nicht. Und da werden beispielsweise Anleihen als überwiegend sicher dargestellt. So. Aber diese sicheren Anleihen, also ich mache jetzt hier wirklich bewusst so, die sind teilweise in 22 um 60% gefallen. 60%, das musst du mal überlegen. Auch was das für den Einzelnen, Paul, zu sagen hat. Weil viele Leute machen ihren Vermögensaufbau über, oder nicht viele, aber manche über Wertpapiere und sagen, je älter ich werde, gehe ich mehr aus Aktien raus und gehe rein in sichere Anlagen. Aber jetzt stell dir mal vor, du bist gerade 60 und gehst gerade in deinen wohlverdienten Ruhestand oder 65, wie auch immer, und gehst dann zu 100% in Anleihen rein, die crashen aber dann um 60%.
Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist ja das Problem auch der Pensionskassen und dieser ganzen Versicherungen und so weiter. Deswegen sind da auch einige in Not in größter gerade, weil Anleihen ja immer als das sicherste Medium überhaupt gepredigt wurden. Und ich meine, von der Logik her, wenn man sich vorstellt, wir haben ja alle noch vor 3 Jahren Strafzinsen bezahlt und war natürlich jeder bemüht, weg vom Konto, rein in irgendeine komische Anleihe, die vielleicht 0,5% Zinsen bringt. Aber genau diese Anlage brauchst du heute halt nicht, wo die neuen Anleihen, keine Ahnung, 4-5% Zinsen bringen oder mehr. Ne? Vor allem mit Blick in die Zukunft jetzt auch, wenn die Zinsen vielleicht weiter noch erhöht werden. Wie siehst denn du das jetzt, bevor wir uns noch mal nochmal über die Banken intensiver unterhalten haben, wie siehst denn du die Zinsstruktur? Erleben wir 2025 oder im Ende des Jahres, bleibt es inverse Zinsstruktur? Verändert sich da was?
Also
ruhig in die Tiefe gehen und erklären, weil da bist du ja auch so ein Experte ein bisschen zu dem Thema.
Sehr gut, ja. Also vielleicht zur inversen Zinsstrukturkurve, was heißt das? Also wenn du jetzt zur Bank gehst und dein Geld langfristig anlegst, dann bekommst du in normalen Fällen mehr Zins, als wie wenn du das kurzfristig machst. Ne? Wenn du ein Jahr anlegst, gibt es weniger Geld, als wie wenn du das der Bank 5 Jahre lang gibst, zum Beispiel. Und jetzt war es so, die letzten 1-2 Jahre, dass diese Situation genau andersherum war. Das heißt, wenn du dein Geld kurzfristig angelegt hast, hast du mehr bekommen, als wenn du es langfristig anlegst. Und das ist unnormal. Experten sprechen dann von einer inversen Zinsstruktur. Das ist soweit erstmal die Situation. Das Interessante daran ist aber, dass genau in solchen Situationen in der Folge Rezessionen aufkommen. Das ist also der erste Anzeichen dafür, dass Rezessionen kommen. Und die meisten haben aber dies falsch verstanden, denn die meisten glauben, das beginnt dann, wenn die inverse Zinsstruktur eintritt. Das war vor 1 oder 2 Jahren der Fall. Das ist aber falsch. Regelmäßig ist es so, dass wenn die inverse Zinsstruktur aufgelöst wird, dann kann man sagen, dass in der Folge von vielleicht 6 oder 9 Monaten fast in allen Fällen schon immer eine Rezession gekommen ist. So, und an diesem Punkt stehen wir fast. Ja, also wir waren bei der Inversität, waren wir bei -0,5. Ich glaube sogar in der Spitze sogar noch ein bisschen mehr. Und jetzt sind wir teilweise, tageweise waren wir nur noch bei -0,08. Also quasi, wir waren wieder auf 0 auf 0. Und wir müssen wieder in ein normales Zinsniveau hinein. Also das wird sich auflösen. Keiner kann sagen, wann das kommt. Und wenn das kommt, ist es sehr wahrscheinlich, wenn es normal ist, dass eine Rezession kommt. Und ehrlich gesagt, Paul, die Spatzen pfeifen es doch vom Dach. Ja? Also letzte Woche oder die Woche war es, wo die USA bekannt gegeben hat, dass diese ganzen Jobveröffentlichungen falsch waren. Das ist normal. Also die USA macht immer irgendwelche Veröffentlichungen und im Hinterher tun sie es revidieren. Also das ist eigentlich völlig krank. Aber das Kranke ist, die haben gesagt, sie haben 2,7 Millionen neue Jobs produziert sozusagen in einem Jahr. Und diese Zahl mussten sie um 900.000, oder ich das aufrunde, um 1 Million, das sind 30% oder etwas mehr sogar, abwerten. Mhm. Das ist doch Leute anlügen. Also für mich ist das Leute anlügen.
Ja, absolut. Absolut. Ja, genauso, wir haben ja auch gar keine Inflation mehr. Ne? Also ich weiß nicht, was du merkst, wenn du tanken fährst oder deine Energierechnung kriegst, aber wir haben doch kaum mehr Inflation. Also wir sind doch irgendwo bei, weiß nicht, im Juli, glaube ich, waren es 2,7% oder sowas. Also da kann man nur lachen. Ne?
Es ist irre. Und das Interessante ist, wir lassen uns anlügen. Und ich habe das auch mal versucht darzulegen, warum lassen wir uns denn so leicht anlügen? Also die Masse der Menschheit lässt sich anlügen. Und es ist meistens deswegen, weil das hinter irgendeinem Narrativ versteckt wird. Das heißt, die Heizkosten müssen steigen, weil der böse Russe uns Nord Stream 2 gesprengt hat. Oder wir müssen in den Krieg ziehen, weil die armen Ukrainer, das sind immer irgendwelche Framings, die vorweggezogen werden.
Schwarz-Weiß und so, ja.
Damit die Deutschen leiden. Mhm, und damit der deutsche Müller sagt, naja, ist doch klar, dass die Heizung jetzt mehr ist. Und das mache ich doch gerne, weil das muss ja auch alles bezahlt werden. Und uns geht's doch gut, Paul, uns geht's doch gut.
Absolut. Ja, ist schon spannend. Du lass uns nochmal zurückkommen zu den USA, weil die USA schaffen es ja immer wieder, ihre Probleme auszulagern nach Europa, egal ob es der Stellvertreterkrieg, sage ich fast schon dazu, in der Ukraine ist, wo sich Deutschland sehr gut einspannen lässt oder andere Dinge. Aber nochmal zurück zu den Banken. Du bist selber auch ein Bankexperte und ich rede ja gerne mit so Leuten, habe ich letztens auch mit Markus Krall wieder unterhalten und so weiter. Wie siehst du die Situation? Wir haben ja letztes Jahr, gab es großes Bankensterben, Silicon Valley Bank, Credit Suisse und so weiter, feindliche Übernahme im letzten Moment. Dann war es ein bisschen ruhiger, dann hat man aber im Frühjahr doch noch an einigen Stellen gemerkt, okay, ganz so ruhig ist es doch nicht. Jetzt hat es auch wieder mal vor kurzem, also in USA muss man vielleicht noch sagen, ist ja dann so ein Bankenrettungsprogramm von der Fed dann kurz mal aufgerufen worden. Da haben komischerweise sehr, sehr viele plötzlich mit diesen Niedrigzinsdarlehen sich bedient. Und das lief dann irgendwann vor nicht allzu langer Zeit, jetzt vor ein paar Monaten, glaube ich, war das jetzt aus. Und dann plötzlich Bankterm-Funding, glaube ich, hat man es schön formuliert, plötzlich hat man gesehen, naja, gut, da gibt es doch noch einige Banken, die Probleme haben. Es hat ja auch noch dann die eine oder andere gegeben, die es erwischt hat. Wie siehst du das? Sind wir jetzt mittendrin noch in der Bankenkrise oder ist das jetzt so wie so ein Ertrinkender, der nochmal Luft holt oben und dann wieder abtaucht? Oder was?
Ja, also die Lage ist eigentlich viel schlechter, als es in der öffentlichen Wahrnehmung dargestellt wird. Weil es ist eigentlich in der Politik klar, dass du sowas wie Lehman Brothers pleite gehen lassen, das kannst du nicht mehr machen. Die haben ja die Auswirkungen gesehen, wenn da nicht massiv eingegangen wären, dann ich kann es gar nicht sagen, was das gewesen wäre. Also ziemlich apokalyptische Ausmaße hätte das sicherlich angenommen. Und deswegen wird so ein Bankenbeben, Bankensterben heute nicht mehr über so eine Hauruck-Aktion über Nacht gemacht, sondern wir müssen, weil das System so überreizt ist und so überspannt ist, dass über Jahre hinweg ausschleichen. Und das ist das, was wir gerade sehen oder seit Langem eigentlich schon sehen. Das heißt, und man muss in den Bankenmarkt sich ein bisschen reindenken, aber vieles hängt da vom Zins ab. Und wenn Zinsen eben steigen, ist es schlecht, weil dann eben die Anleihen abgeschrieben werden müssen. Das muss mit Eigenkapital gedeckt werden. Eigenkapital haben diese Freunde nicht, weil sie mit Fremdkapital arbeiten, also großes Problem. Jetzt sind wir gerade dabei, die Zinsen zu senken. Also in den USA kommt der Zinsschritt, da bin ich mir fast sicher. Das ist aber das nächste Problem, weil wann werden denn Zinsen gesenkt? Die werden nicht gesenkt, wenn es allen gut geht, sondern werden gesenkt, wenn es allen schlecht geht. Das heißt, wir haben jetzt bereits die ersten Arbeitslosenzahlen, die wirklich alarmierend sind in den USA. Wir haben einen Immobilienmarkt, der sich schwer tut und einen Gewerbeimmobilienmarkt, der quasi tot ist. Und das ist aber das, wo sich viele Banken hinspezialisiert haben, weil die müssen sich ja immer dahin bewegen, wo du gerade noch Geld verdienen kannst. Vor 5 Jahren konntest du am Zinsmarkt kein Geld erlösen, weil du einfach, es gab keine Zinsen, es war ja nichts da. So, und deswegen haben sich da viele in diesen US-Gewerbeimmobilienmarkt engagiert und erleben da das nächste Armageddon. Und ich glaube, dass wir, und das ist Teil der CDBCs im Übrigen, also das ist alles, das hat alles eine Story und irgendwie ist alles miteinander verkettet. Ich will jetzt mal das ganz große Bild aufmachen. Ich behaupte, dass nach 2008 große Entitäten wie zum Beispiel die EZB, die Fed oder Bank of Japan, Bank of China gesagt hat, liebe Großbanken, ihr schafft es nicht, seriös Geschäfte zu machen. Ihr könnt es nicht Geld transferieren in einer adäquaten Zeit und mit adäquaten Gebühren. Ihr schafft es nicht. Wir wollen das seit Jahrzehnten, ihr schafft es nicht. Wir wollen, dass ihr das Risiko bewertet, all das. So. Das heißt, Banken sind eigentlich nicht mehr gewollt von der Politik. Du kannst aber Banken nicht einfach aussterben lassen. Deswegen wird jetzt das von unten nach oben hochgesogen. Ich glaube, dass es wir jetzt erstmal ein Sterben auf Basis der regionalen und kleinen Banken sehen. Die werden aber alle von großen Banken aufgesaugt. Also das heißt, JP Morgan wird noch größer, Wells Fargo, Bank of America, alle die werden alle noch viel, viel größer und viel fetter werden. Too big to fail im Übrigen auch, klar.
Ich würde sagen, aber dann diese Situation wahrscheinlich, ja.
Genau. Und dann wird aber dann der nächste Schritt kommen. Auch die werden das dann irgendwann nicht mehr hinbekommen. Und
das
dann
sagen, wenn die dann den Staat in die Staatspleite reißen würden, das geht ja auch nicht. Kann man ja sich auch nicht leisten. Dann muss man
genau. Und das wäre dann der Zeitpunkt, wo dann eben die CDBCs eingeführt werden. Und die werden aber ganz anders eingeführt. Also, weil da viele da auch ein bisschen Angst haben. Ja, CDBCs sind ja Kryptowährungen am Ende des Tages, die allerdings von Staaten ausgegeben werden. Und die auch an Bedingungen geknüpft werden können. Sieht man ja in China schon. Ja, also wenn du bei Rot über die Ampel gehst, dann dürfst du nicht mehr heiraten. Jetzt übertreibe ich ein bisschen, Paul, ne? Ja. Aber am Ende des Tages gibt es ein grünes Scoring und rotes Scoring. So. Und ähnliche Dinge kann man treiben, auch auf dem Rest der Welt. So. Und jetzt ist eben das große Problem, dass Menschen eigentlich vor CDBCs Angst haben. Wie kann man das machen? Das ist ähnlich wie bei einem Drogensüchtigen. Du schenkst es denen einfach. Du sagst, pass auf, ich schenke dir, wir machen jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, jedes Monat 500 E-Euros. Und dann werden die Leute erstmal überlegen, ja, wo geht es hin? Das geht auf deine Wallet, die du bereits zu Beginn deines Lebens hast. Das ist nämlich deine Steuernummer. Die bekommst, unser Sohn David, der ist jetzt 2 Jahre, das erste, was ich bekomme, das ist kein Glückwunschschreiben vom Bürgermeister oder sonst was. Das ist ein Schreiben vom Zentralfinanzamt. Hier ist dein Stempel, ähnlich wie bei der Matrix. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann kriegst du da auf deine E-Wallet dein Geld überwiesen. Und am Anfang sagst du noch, naja, das fasse ich nicht an, dieses Geld, das ist ja komisch. Und irgendwann siehst du aber, ja, beim Bäcker kannst du es eintauschen und da und da und da. Und du sagst, na komm, Schatzi, wir probieren jetzt mal 2 Brezen für die Kinder und wir fahren eben Urlaub und los geht's. Und auf einmal gewöhnst du dich dran. Wie so ein Drogensüchtiger, weißt du? Du gewöhnst dich an das Zeug. Und es geht
ja an. Du musst es noch konsumieren, weil es vielleicht ein Ablaufdatum hat, ne?
Genau, du musst es konsumieren. Und auf einmal gewöhnst du dich dran. Und das ist der Zeitpunkt, wo die dann die Spritze rausziehen. Wo sie sagen, alles klar, Freunde, das ist jetzt das neue Geldsystem. Wir brauchen diese ganzen Geschäftsbanken nicht mehr, brauchen wir nur mehr. Wir brauchen vielleicht noch welche, wo ein bisschen, vielleicht noch, wenn wir überhaupt noch von Bargeld sprechen, ein bisschen Bargeld annehmen. Das ist aber nur noch mit horrenden Gebühren verbunden und solche Sachen. Also das ist das, wo ich glaube, dass es hingehen könnte. Und das macht mir auch ehrlich gesagt Angst, Paul. Also wir sind zwar positive Menschen, ja, aber da muss
also ich glaube, es wird aber mit der Vernunft der Menschen zusammenhängen. Ich meine, George Orwell hat ja solche Sachen auch schon in seinem Buch 1984 damals beschrieben. Aber ich sage, es wird natürlich auch, und da sind wir jetzt bei diesem Thema Aufklärungspflicht, finanzielle Vernunft, finanzielle Bildung. Es sollten sich einfach viel mehr Menschen mit diesem Thema beschäftigen. Deswegen, wenn du jetzt dieses Video schaust, teilst mit deinen Freunden, Bekannten, mit wem immer du es teilen kannst, weil viel zu wenig Menschen auch über solche Themen nachdenken. Ja.
Danke, dass du bis hierher gehört hast. Folge uns auch gerne auf YouTube und Instagram.